Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Bevor ich irgendwas mache, würde ich gerne mit euch beten und euch auch bitten, dass ihr für mich betet. Ihr könnt gerne aufstehen, wenn ihr möchtet, dass wir wirklich heute einfach aus Gottes Wort hören können und wirklich hören können. Ja. Ja, Herr Jesus, ich bitte dich einfach jetzt, dass du einfach sprichst, Herr, durch dein Wort zu uns, dass du mir auch die Kraft gibst, Herr, dein Wort einfach richtig weiterzugeben, Herr, und dass wir auch hören, Herr, wer auch immer hier ist, wer hinter dem Bildschirm sitzt, Herr, dass sie dieses Wort fassen können, Herr, dass sie es verstehen, und dafür bitte ich dich, Herr, und ich danke dir, dass wir hier sein dürfen und du mitten unter uns bist, Herr. Amen. Ja, das ist soweit meine erste Predigt heute, beziehungsweise lange Predigt. Ich weiß nicht, die Inputs am Anfang manchmal sind ja schon eine kleine Predigt manchmal, aber heute ist es quasi das erste Mal soweit und ich habe so viele Gedanken im Kopf, die ich gerne auch sagen möchte, aber ich werde versuchen, das irgendwie zu fassen. Und das Wort, was wir heute lesen werden, ist ein sehr schweres Wort. Es ist kein leichtes Wort und ich meine nicht, dass es schwer zu verstehen ist, sondern dass es schon schwer zu fassen ist und auch schon ein hartes Wort ist. Und dieses Wort ist aber für mich einer der Schlüssel für die aktuelle Zeit eigentlich in unserer Christenheit, sage ich mal. Und es hat mir sehr viel erklärt, sehr viel Verwirrung beiseite genommen, die ich als junger Christ erlebt habe. Und ich würde es gerne mit euch lesen. Und dieses Wort ist eigentlich an zwei Gruppen gerichtet. Einmal ist es an uns als Gemeinde gerichtet. Und dann ist es an Leute gerichtet, die in der Gemeinde sind, aber gar nicht Teil der Gemeinde eigentlich sind. Und ich meine nicht Mitgliedschaft oder so, sondern Menschen, die irgendwie denken, dass sie Christen sind, aber eigentlich sind sie gar keine Christen. Und es bricht mir, also wenn wir das gleich lesen, also dieses Gleichnis oder auch diese Tatsache ist wirklich eine Tatsache, die mir das Herz bricht, die wirklich sehr traurig ist. Aber es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, diesen Punkt. Und ich würde mit euch gerne heute das Gleichnis vom Sämann lesen. Ich denke, viele von euch werden es kennen. Und es steht in Matthäus 13, einmal Vers 3 bis 9. Und manchmal gibt es ja so schwierige Gleichnisse, aber das Schöne an dem Gleichnis ist, Jesus erklärt dieses Gleichnis. Und ich würde euch bitten, es aufzuschlagen. Ich finde es immer gut, wenn ihr auch selber mitlest und nicht nur ich das vorlese. Und zwar Matthäus 13, ab Vers 3. Und da spricht der Herr Jesus. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich, und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Und dann können wir weiterlesen, wo Jesus das Gleichnis erklärt, und zwar dann in Vers 18. So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Auf das gute Erdreich gesät, aber es ist bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt 100-fältig, ein anderer 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Also was Jesus hier erzählt, da ist ein Sämann und der streut Samen aus und es gibt unterschiedlichen Erdboden. Und Jesus erklärt dieses Gleichnis auch gleich, dass es letzten Endes so ist, dass jemand, der quasi das Wort Gottes weitergibt, dass es so ist, als würde er Samen säen. Und es gibt hier vier Personen eigentlich, die ganz unterschiedlich auf dieses Wort reagieren und mit ganz unterschiedlichen Auswirkungen. Und als allererstes ist mir aufgefallen bei diesem Gleichnis, dass der Sämann ausging, um zu säen. Und wir haben eben von Heinz einen Bericht gehört, dass Menschen draußen unterwegs waren und Menschen von Jesus erzählt haben. Und wir finden in der Bibel ganz, ganz, ganz viel, dass Menschen zum Glauben kommen, weil andere Menschen ihnen das Evangelium weitergeben. Und Jesus sagt, dass wir das Salz der Erde sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir als Christen, dass unser Salz so fade geworden ist, wir könnten 100 Kilo auf unsere Mahlzeiten schütten, aber man würde es nicht schmecken. Wir sind nicht mehr unterwegs, wir sind so eingeschlafen an manchen Stellen. Millionen von Menschen, die draußen sind, die vor unserer Tür sind und wir gehen den Schritt nicht auf sie zu. Und ich rede jetzt nicht nur von euch, ich rede auch von mir. So viele Menschen, die an einem vorbeiziehen, wo man einfach zu feige ist, zu faul oder was auch immer und diese gute Nachricht einfach für sich behält. Und ich glaube, wir müssen von diesem ersten Satz, der Sämann ging aus, um zu säen, uns das mitnehmen, dass wir Samen säen müssen, nicht für uns, sondern für die anderen Menschen und gleichzeitig auch für den Herrn Jesus, weil er uns diesen Auftrag gegeben hat. Und oft ist es so, dass wir, oder meine Erfahrung, die ich auch bis jetzt gemacht habe, in den Gemeinden, wir drehen uns oft um uns selbst und wir sind so beschäftigt mit unserem Gemeindeleben, dass wir völlig vergessen, dass es Menschen draußen gibt, die Jesus nicht kennen. Nicht nur die ihn nicht kennen, sondern die einem falschen Jesus hinterherlaufen, die so viel vollgepumpt sind mit falschen Dingen, die sie über ihn gehört haben, so vielen komischen Sachen, die da unterwegs sind. Und wir haben die Aufgabe, zu diesen Menschen zu gehen und ihnen davon zu erzählen. Und das ist, finde ich, die erste Frage für uns. Wo sehen wir? Sehen wir überhaupt? Haben wir überhaupt gesät? Und haben wir ein Anliegen dafür? Und das Wunderbare ist das Wort vom Kreuz. Es ist keine große theologische Schwierigkeit. Es ist so eine einfache und simple Botschaft. Und die können wir den Menschen mit Freude erzählen. Es ist keine Botschaft von einengende Religion oder von Werksgerechtigkeit oder von einem Zwang, sondern es ist die wunderbare Botschaft, dass Jesus für die Sünden von uns am Kreuz hing und den Weg freigemacht hat in den Himmel. Und alles, was ein Mensch tun muss, ist Buße tun und an Jesus glauben. Und er kann das ewige Leben haben. Das ist mehr als ein Sechser im Lotto, das ist das Wunderbarste, was einem Menschen passieren kann. Und das ist eigentlich gar nicht so sehr der Punkt, worauf ich jetzt eingehen möchte, sondern ich möchte auf diese Personen eingehen, die hier beschrieben werden. Und die erste Person, dort heißt es, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Ja, das heißt, der Same wird an den Weg gestreut und eigentlich passiert nicht viel, es wird direkt wieder geraubt. Und ich muss sagen, diese Menschen, ich denke, jeder von uns kennt das, sie hören von Jesus, aber es bleibt eigentlich nicht viel hängen. Sie hören es einmal, sie denken, okay, und dann sagen sie, ja, schön für dich, aber für mich ist das nichts. Und ich muss sagen, mit diesen Menschen habe ich eigentlich kein Problem. Man weiß, woran man ist, man sieht, okay, sie haben es nicht angenommen. Und dann sieht man halt immer mal wieder, guckt immer mal wieder und vielleicht fällt es irgendwann auf guten Erdboden. Aber da ist die Sache recht simpel. Dieser Mensch ist noch nicht zum Glauben gekommen, er hat das Wort nicht aufgenommen, es wird ihm geraubt. Also sehen wir nochmal. Natürlich nicht, dass wir die Menschen jetzt bedrängen und nur noch. Aber da ist es nicht so kompliziert. Wir wissen, okay, sie glauben nicht, Wir können für sie beten, wir können ihnen in Nächstenliebe begegnen und weiterhin ein Zeugnis sein. Und was jetzt kommt danach, das sind, finde ich, diese Begebenheiten, die für mich einfach, gerade als ich frisch Christ geworden bin, echt so schwer zu verstehen sind, weil das letzten Endes Menschen sind, aber wir lesen es vielleicht erstmal. Hier heißt es dann, auf den felsigen Boden gestreut, aber es ist bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Das heißt, wir haben es mit einem Menschen zu tun, der das Wort hört und mit Freuden aufnimmt. Wir alle als Gemeinde, wir würden jetzt sagen, ja, er hat sich bekehrt. Wow, wir würden ein Fest feiern, wir würden uns freuen. Er wird sich taufen lassen, er nimmt das Wort mit Freude auf. Wir würden denken, ey, wir haben einen Bruder, eine Schwester dazu gewonnen. Und dann heißt es aber, er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Und als ich zum Glauben gekommen bin und noch nicht ganz verstanden habe, was Gemeinde ist oder auch noch keine Gemeinschaft hatte wirklich mit Geschwistern, habe ich mich danach gesehnt oder mich so gefreut, wenn ich andere Christen getroffen habe. Und ich habe dann bin mit Menschen in Kontakt gekommen und dann haben sie gesagt, so und so. Und ich habe gesagt, ey, du bist auch Christ. Und ich wollte mit diesen Menschen über Jesus reden. Ich habe mich so gefreut. Ich dachte, ey, endlich mal jemand, der mich vielleicht versteht, mit dem ich mich austauschen kann. Und dann spreche ich mit diesen Menschen und sie sagen dann, ja, ich bin auch Christ und so weiter. Und sobald es dann um Jesus geht, merkt man, diese Person, sie kennt Jesus gar nicht. Also sie weiß, wer Jesus ist, aber sie kennt ihn eigentlich gar nicht. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein? Diese Person ist doch irgendwie Christ, sie hat sich doch bekehrt. Und was ich auch erlebt habe, und das ist hier dieses Wort mit Freuden annehmen, ich habe auch schon mit Menschen Übergabegebete gesprochen, ja, die zum Glauben gekommen sind, wie ich dachte. Und dann sprechen wir dieses Übergabegebet und ich denke, boah, dieser Mensch ist jetzt von Neuem geboren. Und 2 Wochen später trifft man diese Person und alles ist Schnee von gestern, als wäre nie etwas gewesen. Und ich glaube, wir müssen auch vorsichtig sein, damit auch Menschen das zuzusprechen, ey, du hast einmal ein Gebet gesprochen und jetzt bist du gerettet. Das ist eigentlich nicht das, was die Schrift hier sagt. Ich wünschte, es wäre so, man könnte zu Menschen gehen und sie sprechen ein Gebet und dann ist dieses Gebet gültig quasi für sie. Aber hier heißt es, sie nehmen das Wort mit Freude auf, aber sie haben keine Wurzel in sich. Sie sind irgendwie nah dran, sie sind irgendwie am Wort, sie haben es gehört, aber es trägt irgendwie, es geht nicht richtig hinein. Und das unfassbar Traurige daran ist, dass diese Menschen, und ich denke, das sind auch Menschen, von denen Jesus in Matthäus 7 spricht, dass nicht jeder, der sagen wird, Herr, Herr, in das Reich Gottes eingehen wird, sondern es wird Menschen geben, die denken, sie kennen Jesus. Jesus spricht dann später sogar darüber, die große Wundertaten vollbracht haben oder in seinem Namen was auch immer gemacht haben. Vielleicht Pastoren sind in Gemeinden, unterwegs sind, was auch immer. Und Jesus sagt, er sagt nicht, ich kenne euch nicht mehr, sondern er sagt, ich habe euch nie gekannt. Das heißt, Menschen, die eigentlich am offenen Tisch verhungern, sie sind bei Jesus, aber doch nicht bei Jesus. Sie kennen ihn irgendwie, aber irgendwie kennen sie ihn nicht. Und noch viel schlimmer, sie sind nicht in Beziehung mit ihm. Jesus hat sie und sie haben ihn nicht. Also sie sind nicht in Gemeinschaft miteinander. Und was es hier auch heißt, ist, dass diese Menschen das Wort mit Freuden aufnehmen. Aber sobald, und hier heißt es wetterwendisch, hier heißt es nur für eine gewisse Zeit, wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht. Und das ist genau dieser Punkt, wo sich eigentlich dieser wahre Glaube auch zeigt. Da wo, wenn ich jetzt hier in der Gemeinde sitze und ich erzähle von Jesus, ich habe kein Problem. Die Menschen freuen sich darüber, das ist kein Problem. Aber wenn ich bei der Arbeit bin oder in meinem Freundeskreis oder wo auch immer und es wird auf einmal brenzlig, Menschen feinden einen an, Menschen treten einen entgegen und sie wollen davon nichts wissen, du bist für sie wie ein Alien. Da ist der Moment, wo sich zeigt, ob du wirklich Jesus kennst, ob du wirklich mit ihm unterwegs bist. Und Jesus sagt auch, wer ihn vor den Menschen verleugnen wird, den wird er auch vor seinem Vater im Himmel verleugnen. Und das sind alles diese Bibelstellen, die wir heute nicht mehr hören wollen oder in vielen Gemeinden einfach nicht mehr, weil es so diesen Kern trifft. Wir wollen Jesus, aber wir wollen nicht das, was dazugehört. Wir wollen das Gute, was dazugehört, aber die Bedrängnis, die Verfolgung oder was auch immer wollen wir nicht. Und das Traurige ist, in Deutschland, wo wir eigentlich recht wenig von dieser Verfolgung erleben. Und dann habe ich gedacht, vielleicht Bedrängnis. Ich habe mir gedacht, es geht hier nicht nur um verfolgt werden, weil man Christ ist, sondern auch Bedrängnis, wenn es um bestimmte Themen geht. Weil meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auch, die Leute haben kein Problem mit Jesus, jedenfalls nicht mit dem Jesus, den sie sich selbst geschaffen haben. Und das ist auch ein Problem, was wir erleben, dass die Menschen, sie kommen irgendwie zum Glauben, aber zum Glauben an einen falschen Jesus. Sie wollen einen Jesus, sie haben sich einen Jesus geschaffen, den es so gar nicht gibt. Ein Jesus, der kein Problem damit hat, wenn du in Unzucht lebst. Ein Jesus, der überhaupt keinen Anstoß nimmt an irgendwelchen Sünden, wo du einfach nur genauso weitermachen kannst wie vorher. Und gefühlt ist das, was mich so beschäftigt hat, weil gerade in unserer Generation, in meiner Generation, ich weiß nicht, wer von euch Instagram kennt, da gibt es immer so einen Status, also es sind so Profile, wo man seine eigene, sich selbst quasi mit Bildern und so weiter zeigen kann. Gefühlt jeder zweite von meinen Kontakten hat irgendwie God first oder Child of God oder was auch immer in seinem Status. Und sie posten dann ein Bild von Jesus oder was auch immer. Und ein Post später posten sie irgendwelche Videos, wo genau das verherrlicht wird, wofür Jesus am Kreuz gestorben ist. Genau diese Sünden, für die Jesus geblutet hat, und sie feiern diese Sachen. Und das ist genau das Problem, dass eigentlich für die meisten Menschen ist nicht God first, sondern ich first. Meine Bedürfnisse, mein Leben, das, was ich haben möchte. Und sie stehen eigentlich nicht zu Jesus. Und ich möchte heute dieses Wort gerade an diese Menschen richten, die eben sich einen Jesus geschaffen haben, den es so gar nicht gibt. Und die Frage an dich ist heute, wer ist der wahre Jesus? Und wir lesen in 2. Mose bei den 10 Geboten ein Gebot, was ich denke, was wir ein bisschen vielleicht auch manchmal falsch verstanden haben. Und zwar geht es darum, dass Gott sagt, du sollst dir kein Bildnis machen von mir oder kein Bild. Und wir denken, es geht darum, so eine Statue aufzustellen von Gott oder uns auszumalen, wie auch immer er ist, und dann beten wir ein Bild an. Aber ich glaube, dass in diesem Gebot auch noch etwas viel Tieferes steht. Und zwar, dass man sich selbst in seinem Kopf einen Gott macht, den es so gar nicht gibt. Dass man sich Gott mit Eigenschaften denkt, die er so gar nicht hat. Und ich merke es immer wieder, wenn ich den Menschen von Jesus erzähle, auch wie sie dann immer so Fragen stellen und einfach denken, nein, nein, Jesus hat damit kein Problem. Jesus hat nur Liebe gepredigt, Jesus war einfach nur so ein netter Typ und Jesus hat damit kein Problem. Und diesen Jesus gibt es nicht. Ein Jesus, der kein Problem mit Sünde hat, ein Jesus, der einfach, dem einfach alles egal ist, diesen Jesus gibt es nicht. Und das ist das, was ich immer wieder erlebt habe. Und dann kommen wir zu der dritten Person, und das ist, glaube ich, das, was es so im Kern trifft. Und zwar heißt es hier, unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Also wieder eine Person, die sich bekehrt hat eigentlich. Wir würden sagen, ey, er hat das Wort mit Freuden aufgenommen. Wunderbar, herrlich. Aber dann kommen Dinge, die irgendwie für diesen Menschen wichtiger sind. Und hier heißt es, dass er es mit Freuden aufnimmt und die Sorge der Weltzeit und der Betrug des Reichtums das Wort ersticken. Und das ist, glaube ich, eher etwas, wo wir gerade in der westlichen Welt sehr, sehr, ja, ich würde sagen, stark drin sind, andere Dinge quasi Gott vorzuziehen. Und das Problem ist nämlich, dass die Sünde, also wir lesen im Hebräerbrief, dass es einen vergänglichen Genuss der Sünde gibt. Also Sünde kann man genießen, Sünde hat einen Genuss. Es ist nicht so, dass man sündigt und es ist total negativ erstmal im ersten Moment, aber dieser Genuss ist nur kurz. Und das Wunderbare ist eigentlich, dass das, was Gott uns gibt, diese Gemeinschaft mit ihm, das unvergänglich ist, dass es ist, was dir nicht genommen werden kann, weil meistens, wie die Menschen unterwegs sind, sie springen immer von glücklich zu wieder nicht glücklich. Sie haben im ersten Moment Freude. Haben sie Urlaub, haben sie Freude. Dann fängt die Arbeit wieder an. Jeden Tag haben sie so eine Miene, sind am Fluchen und haben schlechte Laune. Es passiert etwas Gutes, oh, Freude. Etwas Schlechtes passiert wieder, komplett down. Und es ist immer ein Auf und Ab. Und das ist genau das, wie der Teufel einen auch immer wieder zieht, mit vergänglichen, kurzen Genuss. Und das müssen wir auch verstehen. Die Sünde hat schon einen Genuss. Es ist nicht so, dass die Sünde keinen Spaß macht. Aber das ist immer wieder nur vergänglich. Und es ist wie eine Kette, die an unserem Bein hängt und die wir nicht loswerden, weil wir immer mehr brauchen. Genauso wie bei allen Drogen auch oder bei diesen Dingen. Man hat diesen kurzen Moment, man hat Spaß. Und ich kann mich noch daran erinnern, wo ich früher in den Diskotheken unterwegs war, in dem Moment, wo wir da im Club waren, war schön. Am nächsten Morgen wacht man auf und diese Leere im Herzen ist immer noch da. Und man fragt sich, was mache ich falsch? Warum habe ich keinen Frieden? Und jetzt kommt noch dazu, dass eben dieser Mensch das Wort mit Freuden aufgenommen hat, aber gar nicht eine echte Bekehrung eigentlich erlebt hat. Und dann wundert er sich, dann denkt er, warum habe ich keine Freude beim Gebet? Warum habe ich keine Freude in dem Leben mit Jesus? Warum machen mir diese Dinge in der Welt einfach mehr Spaß? Und der Grund dafür ist, weil er einfach noch nicht wirklich erlebt hat, wer Jesus ist, weil er ihn noch gar nicht erkannt hat. Er denkt, er hat ihn erkannt, aber er hat ihn noch gar nicht erkannt. Und das ist so fatal eigentlich, weil dann gehen diese Menschen und irgendwann, je mehr, sage ich mal, die sie diesen vergänglichen Genuss erleben, desto mehr wenden sie sich dann auch ab vom Glauben. Und dann möchte man ihnen von Jesus erzählen und dann sagen sie, ja, ich habe da schon alles hinter mir. Aber sie verstehen nicht, sie haben nie Jesus wirklich erlebt. Sie haben nicht 100% gemacht. Und was ich eben gesagt habe, ist, dass diese Menschen am gedeckten Tisch verhungern. Und sie ziehen quasi den Betrug des Reichtums. Also die Welt ist ein Betrug. Es wird dir etwas vorgespielt, aber dein Herz kann es nicht erfüllen. Und wir haben mal darüber nachgedacht in der Jugend, dass es eigentlich so ist, Gott bietet uns ein Festmahl. Ja? Wenn wir bei Gott sind, der Tisch ist voll, es ist gedeckt, es ist genug für alle. Jesus sagt auch, dass im Haus seines Vaters viele Wohnungen sind. Es ist Platz genug für uns alle. Aber diese Menschen wollen lieber unten am Tisch sitzen und schnell Hundefutter essen, weil sie irgendwie nicht sehen, wie wunderbar dieser Tisch gedeckt ist. Und dann wundern sie sich, warum es ihnen nicht gut geht und wundern sich, warum irgendwie etwas in ihrem Leben nicht passt. Und jetzt kommt die Frage, was soll ich jetzt machen? Und wir lesen auch in der Schrift, dass in Jakobus 2 ein Glaube ohne Werke tot ist. Und dort heißt es sogar, du hast Glauben, dann zeig mir deinen Glauben. Und das, was wir erleben, ist immer wieder gefühlt, wenn wir mal schauen in Deutschland, wenn wir die Leute fragen, bist du Christ? Alle, die Große, alle sagen, ja, ich bin Christ, ja, ich bin Christ. Aber sie haben nichts zu tun mit dem, was Jesus gelehrt hat. Sie haben nichts zu tun mit Jesus. Sie kennen ihn gar nicht. Sie sind nicht in Gemeinschaft mit ihm. Und ich denke, davon können einmal wir als Gemeinde etwas lernen. Und ich weiß nicht, vielleicht sind auch Menschen in dieser Gemeinde, vielleicht sind Menschen heute hier, die eigentlich irgendwie das Wort mit Freuden aufgenommen haben. Sie sind in der Gemeinde irgendwie unterwegs, aber sie haben den wahren Glauben an Jesus Christus eigentlich noch nicht. Und jetzt kommt aber das Wunderbare, nämlich, dass es für euch noch nicht zu spät ist. Weil Jesus sagt, wer zu ihm kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und Jesus wartet genau auf diese Menschen. Er wartet darauf, dass sie endlich 100% machen. Und wenn ich eins gelernt habe in der Schrift und vom Herrn, es geht nur entweder oder. Entweder bin ich Christ oder nicht. Und ich habe mal mit einem Bruder geredet, oder ich weiß nicht, ob er ein Bruder ist, keine Ahnung, der extrem in Sünde unterwegs war. Und ich habe ihm gesagt, so, du weißt, dass das, wie du lebst, passt nicht mit dem zusammen, was Jesus gesagt hat. Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß, ich bin halt nicht so viel Christ wie manche andere. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den wir oft haben. Wir denken dann gut, der eine ist vielleicht 60%, der andere 80%. Und dann erlebt er mal so einen Aufschwung im Glauben. Dann ist er bei 90. Aber bei Jesus ist entweder oder. Entweder bin ich 100% mit ihm oder null. Entweder habe ich ihn erkannt oder nicht. Es gibt kein, entweder ist man ein Kind des Lichts oder ein Kind der Finsternis. Und das Traurige ist, dass eben dann diese Menschen irgendwie, sie warten irgendwie, sie haben so einen Bezug zu Jesus. Sie sind bei 20% und sie denken, ja, vielleicht ist es irgendwann mal an der Zeit, vielleicht ein bisschen mehr zu machen. Dann kommen sie vielleicht mal wieder in die Gemeinde oder beten mal. Aber das Problem ist, es gibt nur entweder oder. Und das Wunderbare ist, wenn wir zu Jesus kommen mit 100%, dann gibt er uns, schenkt er uns alles. Er hat schon 100% gegeben für uns am Kreuz. Er hat schon alles bezahlt. Und wir lesen, dass Jesus die Tür ist, die Tür zum Reich Gottes. In ihm ist das Heil. Es gibt keinen anderen, der uns das geben kann. Und er wartet immer noch. Als er ans Kreuz gegangen ist, hat er genau an diese Menschen gedacht, die das Wort mit Freuden aufnehmen, aber dann eigentlich nicht richtig Wurzeln schlagen. Und diese Menschen machen mir große Sorge, weil ich manchmal nicht weiß, wie ich diese Menschen erreichen soll. Weil wenn man mit ihnen über Jesus spricht, dann sagen sie, ja, ich bin doch Christ. Und es gibt schon ein Auf und Ab auch im Glaubensleben, aber was ich zum Beispiel auch erlebt habe, ein junger Bruder, er ist 15 Jahre alt und das ist ein Bruder, der strahlt, die Liebe Gottes ist in ihm so lebendig, lebendiger als in mir selber oft. Und was wird diesem Jungen, und dieser Junge ist dann unterwegs mit Christen und dann erzählt er diesen Menschen von Jesus und dann sagen die so, ja, du bist ja jetzt frisch im Glauben, es werden auch noch andere Zeiten kommen. Und ich habe mir gedacht, wie kann man einem Jungen so etwas sagen? Und ich möchte euch auch sagen, dass es nicht stimmt. Es stimmt nicht. Das ist genau dieser Punkt. Sie haben das Wort mit Freuden aufgenommen. Sie haben einen Aufbruch im Glauben gehabt. Aber sie haben nie 100% gehabt. Also waren sie bei 0%. Und dann verstehen sie nicht, wie ein junger Mensch so voll Feuer und Liebe für den Herrn sein kann und denken, ja, das ist nur dieser schöne Anfang. Und ein paar Jahre später, warte mal ab, dann werden schwere Zeiten auf dich zukommen. Aber ich denke nicht, dass das stimmt, sondern ich denke, dass wir in Jesus Christus einen bleibenden Frieden haben, nicht wie die Welt gibt, sondern einen bleibenden Frieden. Und ich habe Brüder erlebt, die 70 Jahre alt sind, die 80 Jahre alt sind und genauso wie an dem Tag ihrer Bekehrung stehen können und voll Freude und Liebe für den Herrn stehen. Und das wünsche ich mir auch für uns alle, dass wir bis zum Schluss diese Liebe, dieses Werk am Kreuz in unserem Herz tragen. Und jetzt ist die Frage letzten Endes, woran erkenne ich denn für mich, wo ich stehe in dem Ganzen? Und ich möchte mit euch, gerade weil hier auch von Frucht die Rede ist, ganz am Ende, einmal noch etwas lesen, und zwar aus Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 19. Ich denke, viele von euch kennen das. Frucht des Geistes und Frucht des Fleisches. Und zwar heißt es hier, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, ist klar, denke ich, Unzucht. Ich glaube, Unzucht muss man einmal erklären für die heutige Zeit. Und ich werde es sehr deutlich sagen, Unzucht ist alles, jede Form der Sexualität, die ausgelebt wird, außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Mann und Mann, Frau und Frau, Sex vor der Ehe, all diese Sachen sind Unzucht. Und wir lesen, und es ist eine Sünde. Und dann heißt es weiter: Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit. Auch spannend, viele Christen, die ich erlebt habe, die einfach weiterhin feiern gehen, sich zusaufen und dann einfach nicht verstehen, dass es nichts mit dem zu tun hat, was Jesus uns gelehrt hat. Gelage und dergleichen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und das heißt, jemand, wenn das ist, was sich in deinem Leben widerspiegelt, dann ist es Zeit für dich zu hinterfragen, ob du wirklich 100% mit Jesus unterwegs bist, ob du ihn wirklich schon erkannt hast. Und trotzdem möchte ich dir Mut machen. Wir lesen genau etwas Ähnliches auch im Korintherbrief. Und dort heißt es aber auch, dass etliche von diesen Christen vorher solche Leute gewesen sind, die in Ehebruch gelebt haben, in Unzucht, in all diesen Dingen. Und dann heißt es aber, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt durch das Blut Jesu. Und genau das kann Gott auch für dich tun. Und wenn du merkst, du hast dich so entfernt, du hast dich, irgendetwas stimmt nicht in deinem Glaubensleben, das ist die Frucht deines Lebens, dann ist es Zeit umzukehren und Jesus wartet auf dich. Es gibt immer noch diesen Moment, wo du endlich zu Jesus kommen kannst. Und es ist einfach dieser Moment. Du bist nah dran, aber du bist trotzdem so weit weg. Und es wird Zeit, endlich diesem Jesus zu begegnen. Und es gibt nichts Schöneres. Und dann kommt danach, und das ist jetzt das, was sich eigentlich auf unser Leben bezieht, wie unser Leben aussehen sollte oder was die Frucht von dem ist, dass wir Jesus erkannt haben. Und uns hat letztens ein Bruder gesagt, dass wir oft eine falsche Vorstellung von Frucht im Glauben haben. Wir denken Frucht, Leute bekehren sich, die Gemeinde wächst. Wir denken, ich habe jetzt mehr stille Zeit gemacht, ich habe das und das geschafft. Und hat er gesagt, dass wir eine falsche Vorstellung oft von Frucht haben. Weil jetzt lesen wir, was die Frucht des Geistes ist. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ihr merkt auch wieder, das sind Gegensätze, die einfach nicht zusammenpassen. Ich kann nicht in Unzucht leben und gleichzeitig sagen, ich habe die Frucht des Geistes. Ich kann nicht in Neid und Hass auf meine Geschwister leben und gleichzeitig sagen, ich bin mit Jesus unterwegs. Und wenn hier von Liebe gesprochen wird, dann ist es nicht die Liebe, die die Welt hat, eine Liebe für die netten und tollen Leute, die wir mögen, sondern das ist diese Liebe, die ihren Feind liebt, wo man hingeht zu Menschen, die einen beleidigen und ihnen noch helfen möchte, wo man betet für die Menschen, die einem ungerecht gegenüberstehen. Das ist diese Liebe, die Jesus hatte für uns und diese Liebe, die wir auch für die anderen Menschen haben. Und es geht einfach nicht. Ohne den Heiligen Geist ist das unmöglich. Jedenfalls habe ich das in der Welt damals so erlebt. Es funktioniert einfach nicht. Man kann sich so viel bemühen, auch seine Feinde zu lieben. Aber das geht erst, wenn der Geist Gottes in einen einzieht und einen diese Liebe schenkt. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit. Das ist das Wunderbare eigentlich, was passiert, wenn ein Mensch zu Jesus kommt und was er erleben darf. Und die Botschaft ist wirklich einfach. Jesus wartet und alles, was du tun musst, tu Buße und glaub an das Evangelium. Und jetzt denkt man, okay, was heißt Buße tun? Buße tun heißt letzten Endes, ändere dein Denken. Fang an umzudenken, nicht nur ein bisschen, sondern komplett. Und Jesus kann auch dich zu einem neuen Menschen machen. Und egal, ob du in der Gemeinde bist, ob du dich vor 10 Jahren mal auf irgendeine Freizeit bekehrt hast oder irgendein Gebet gesprochen hast und du merkst einfach jetzt, oder dich sogar hast taufen lassen, vielleicht sogar mehrere Jahre echt einen Aufbruch hattest im Glauben, aber jetzt merkst, irgendwie ist etwas bei mir nicht in Ordnung, dann kann es daran liegen, dass du einfach noch gar nicht Jesus erkannt hast. Aber er kann dir begegnen und er wartet auf dich. Egal, ob es 30 Jahre schon so geht oder seit kurzem, der Herr ist da und er ist auch bereit, dir zu vergeben, dich neu zu machen. Und er hat am Kreuz auch für dich bezahlt. Und für uns als Christen sollten wir uns mitnehmen, einfach wirklich Menschen nicht nur zu einem Übergabegebet zu leiten und ihnen einmal zu sagen, hey, sondern wirklich diese Menschen zu begleiten und auch einfach vorsichtig zu sein oder auch diesen Menschen nicht etwas Falsches verkaufen, sondern den Jesus, der wirklich ist, der dieses ewige Leben schenken kann. Aber eben auch, dass dieser Glaube einfach begleitet ist von der Frucht des Geistes. Und dass wir echt umkehren müssen, wenn wir auf diesem Weg sind. Und dass Jesus uns neu machen kann. Und das ist eben diese traurige Wahrheit, die wir haben in den Gemeinden. Menschen sind so nah dran, aber doch irgendwie so weit weg. Und ihnen entgeht Jesus, obwohl er eigentlich vor ihrer Tür steht. Und das ist schade, das ist sehr schade. Und ja, ich bete einfach, dass wer auch immer sich angesprochen fühlt davon, wer auch immer das erlebt, einfach diese 100% zu machen. Es ist ein Schritt, einfach umzukehren und an den Herrn zu glauben. Er kann dir alles vergeben. Und du wirst ein Kind Gottes werden, du wirst frei werden von deiner Schuld. Und das kann der Herr dir auch jetzt noch ermöglichen. Und es wird viel aufbrechen in deinem Leben, aber es wird sich lohnen. Und für uns ist es einfach wichtig zu säen und auch wachsam zu sein und auch diesen Menschen. Und bei mir ist es jedenfalls oft so, man sieht diese Menschen und man weiß eigentlich, irgendwas passt nicht, aber ich bin oft zu feige, diese Menschen anzusprechen, weil ich sie nicht verletzen möchte. Weil wer geht schon zu jemandem hin und sagt, ey, bist du überhaupt Christ? Oder du, das schon, da muss man auch weise sein. Aber ich denke, es ist wichtig, wenn wir das erleben bei jemandem, dass wir auch mit diesen Menschen sprechen und einfach fragen, was los ist. Weil am Ende wird die Ewigkeit davon abhängen. Und ich wünsche niemandem, dass am Ende der Herr Jesus, dass sie vor ihm stehen und er sie einfach nicht kennt. Und sie ihn eigentlich auch nicht kennen. Und es geht auch nicht darum, Jesus irgendwie intellektuell zu verstehen, zu wissen. Ich kenne viele Menschen, die verstehen intellektuell, wer Jesus ist und dass er für ihre Sünden gestorben ist. Aber wirklich begriffen haben sie es nicht mit dem Herzen. Sie glauben nicht von Herzen und ihnen geht alles verloren. Und deswegen können sie auch nicht verstehen, wie man als Christ leben kann, weil sie einfach Jesus noch nicht erkannt haben. Aber er wartet. In diesem Sinne, lasst uns beten, noch einmal zum Abschluss. Ja, Herr, ich möchte einfach beten für die Menschen, die irgendwie dein Wort mit Freuden aufgenommen haben, aber einfach nicht wirklich mit dir unterwegs sind, Herr. Die eigentlich gar nicht mit dir unterwegs sind, die dich gar nicht kennen, obwohl sie denken, dich zu kennen, Herr. Und ich bitte, dass du sie einfach zum lebendigen Glauben führst, Herr. Dass sie heute umkehren und dich wirklich begreifen, Herr, wie du bist. Und dass sie Vergebung finden bei dir und Frieden und Liebe, Herr. Dass ihr Leben vom fleischlichen Frucht her zu geistlichem kommt. Und dass sie einfach deine Kinder werden. Und bitte segne uns, Herr, gib uns Weisheit, gib uns auch ein mutiges Herz, auch Samen auszusehen, aber auch weise zu sein, Herr, und nicht eine billige Gnade, Herr, weiterzugeben, sondern den wahren Weg, Herr, der du bist. Amen.